In der heutigen Folge lernen wir Michael Saylor kennen und was der Mann mit dem Bitcoin vorhat. Außerdem begrüßen wir ein neues Unternehmen im Club der Billionäre.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Lukas Loker
und André Bünker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, und heute ist der 17.12., wieder mal ein Dienstag, und es sind A, nur noch eine Woche bis Weihnachten und B, dementsprechend auch nur noch zwei Wochen bis 2025. André, schon alle Weihnachtsgeschenke bereit?
Na klar, Lukas, ist ja nur noch eine Woche.
Bist du schon weit voraus, ja, was mich angeht? Ich hoffe,
nein, noch nicht alle, natürlich nicht.
Meine Frau wird mir dabei hoffentlich unterstützen, ja, und helfen. Ja, aber ein Geschenk hat uns die Börse auf jeden Fall schon mal gemacht, und wir hoffen mal, dass uns diese Performance bis Weihnachten nicht mehr wieder genommen wird. Und was gibt es Schöneres als ein Vermögenszuwachs? Und entsprechend, André, auch wenn du sie schon gekauft hast, dürfte ja eigentlich die Geschenke dann auch ein bisschen üppiger ausfallen bei so einem Entwicklung am Markt, oder?
Ja, da hast du recht.
Wir quatschen nächstes Jahr dann noch.
Genau.
Börsenabhängige Geschenke an Weihnachten. Ja, schauen wir mal auf die letzte Woche, und keine große Woche, die in die Geschichte eingeht. Der S&P gibt auf Wochenbasis 2 Basispunkte ab, also eine Nullrunde. Der Nasdaq gewinnt tatsächlich 1%. Ein Grund dürfte am Freitag Broadcom geliefert haben. Da komme ich dann nachher nochmal ein bisschen detaillierter drauf zu sprechen. Im europäischen Raum sieht es ähnlich aus, also jetzt keine großen Ausschläge. DAX verlor tatsächlich unterm Strich 0,5% auf Wochenbasis, und der Eurostox ebenfalls. Schauen wir auch nochmal ganz kurz auf die Zinsen. Die 10-jährigen Renditen hier in Deutschland sind etwas gestiegen. Anfang der Woche lagen wir noch bei 2,12%, und jetzt sind wir bei, oder am Freitag, bei 2,25%. Und bevor ich jetzt auf Gold und Bitcoin komme, haben wir noch ein paar Daten in der letzten Woche gehabt. André,
genau.
Was gab's?
Ja, Mittwoch kamen die Inflationsdaten aus den USA. Die Inflationsrate stieg leicht von 2,6 auf 2,7%. Die Kernrate blieb allerdings unverändert bei 3,3%. Diese Werte haben die Inflationssorgen des Marktes nicht wiederbelebt, obwohl der Preisdruck in den USA weiterhin hoch ist. Die Inflationsraten dürften auch einer weiteren Zinssenkung der Fed am morgigen Mittwoch nicht im Wege stehen. Also
Zinssenkungen voraus.
Zinssenkungen voraus. Ja. Und
3% rechnen übrigens damit, dass gar nichts passiert.
3%, ja. Das ist nicht viel.
Ja, ne? Die 97%, sage ich am Ende, wie die sich verteilen.
Okay. Bisschen klarer ist das Bild bei der EZB. Da hatten wir am vergangenen Donnerstag schon die Leitzinsentscheidung. Und die EZB hat, wie erwartet, die Zügel weiter um 25 Basispunkte gelockert. Der Einlagesatz liegt jetzt bei 3%. Nach Meinung der EZB wird sich die Inflation weiter dem Inflationsziel von 2% annähern, beziehungsweise im Verlauf des kommenden Jahres sogar unter die 2%-Marke rutschen. Naja, die zuletzt trübe Stimmung bei den europäischen Unternehmen, Stichwort Einkaufsmanager-Index, wird den Konjunkturausblick und auch die Zinsentscheidung bestimmt beeinflusst haben. Beim Blick nach vorne bleibt die EZB allerdings optimistisch. Sie ist weiterhin davon überzeugt, dass sich die Konjunktur im Euroraum in den kommenden Jahren allmählich erholen wird. Dabei bleibt ganz sicher abzuwarten, wie sich die angekündigten Handelsbeschränkungen bzw. Zölle der neuen US-Regierung auf unser Konjunkturbild auswirken. Und es bleibt abzuwarten, ob es von der politischen Seite neue Impulse gibt.
Ja, absolut.
Naja, wie erwartet wurde gestern dem aktuellen Bundeskanzler Scholz das Vertrauen entzogen, und damit ist der Weg für Neuwahlen im Februar geebnet. Es bleibt spannend,
ja,
absolut.
Bundespräsident Steinmeier muss jetzt noch irgendwie innerhalb von 20 oder 21 Tagen entscheiden, ob er den Bundestag auflöst. Aber ich denke, Neuwahlen Anfang des Jahres stehen wirklich nichts mehr im Wege. Ja, aber machen wir weiter. Gold und Bitcoin blieb ja noch offen, bin ich Ihnen noch schuldig. Gold hat tatsächlich leicht verloren, 0,6% leichter. Eine Unze kostete dementsprechend 2.655 US-Dollar. Und da ich letzte Woche darauf angesprochen wurde, dass man immer mit diesen Unzen und US-Dollar hier in Deutschland nicht wirklich viel anfangen kann und ob ich das auch nochmal in anderen Formaten mitteilen kann, habe ich das einmal gemacht natürlich. Ein Gramm Gold kostet in Euro aktuell an der Börse 81,30 Euro. Somit also, um das mal umzurechnen für Sie, ein Kilo Gold kostet aktuell knapp 81.300 Euro. Anfang des Jahres lagen wir noch bei 66 Euro pro Gramm, was natürlich kein Vergleich ist zu Bitcoin. Also Bitcoin letzte Woche 6,5% plus. Ich denke mal, wir werden vielleicht in den nächsten beiden Podcasts auch nochmal so einen kleinen Rückblick machen mit den Top-Gewinnern und Top-Verlierern. Mal schauen, was da noch kommt. Aber Michael Saylor hat den Bitcoin hier fleißig unterstützt und kauft fleißig ein. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wer zum Teufel ist das und was hat der mit Bitcoin zu tun, dann wird André das Ganze jetzt aufklären.
Einen Moment noch, genau, gleich kommt's.
Stimmt, ein Unternehmen kommt noch dazwischen, wir bleiben einmal ganz kurz in Deutschland.
Genau, ja, also da geht es um die Frage, Rekorde, DAX über 20.000, warum eigentlich, das passt doch nicht, das höre ich häufig. Und die Antwort ist, weil es bei einigen Unternehmen richtig, richtig gut läuft im Moment. Über die Rekordstände bei SAP, Siemens Energy, MTU und Rheinmetall haben wir in den vergangenen Wochen bereits berichtet. Jetzt gibt es ein weiteres Unternehmen aus dem DAX mit einem neuen All-Time-High. Und das nicht ohne Grund. Die Münchner Rück überraschte am vergangenen Freitag mit einem verbesserten Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr 2025. Der weltgrößte Rückversicherer nimmt sich für das kommende Jahr erneut mehr Gewinn vor. Das Management um Chef Joachim Wenning will den Gewinn im kommenden Jahr auf 6 Milliarden Euro steigern. Und das ist etwas mehr, als Branchenexperten im Unternehmen bisher im Schnitt zugetraut haben. Es läuft aber, wie gesagt, auch gerade richtig gut. Circa 90% des für 2024 geplanten Gewinns von 5 Milliarden wurden bereits in den ersten 9 Monaten diesen Jahres erzielt. Und das trotz der starken Belastungen etwa durch den Hurricane Helene in Höhe von rund 0,5 Milliarden Euro im dritten Quartal. Und der Kurs hat im laufenden Jahr auch um knapp 42% zugelegt. Aktuell notiert die Aktie bei 520 Euro und damit auf einem Rekordkurs. Analysten werten den neuen Gewinnausblick positiv, weil die Münchner Rück gewöhnlich vorsichtige Ziele formuliert und nicht zu Übertreibungen neigt. Naja, und dementsprechend wurden auch die Kursziele angehoben. Unsere DZ-Bank hat einen neuen fairen Wert bei 575 Euro festgemacht und votiert mit Kaufen. Barclays hat das Overweight-Votum mit Kursziel 551 Euro bestätigt und die Citigroup hat jüngst das Kursziel von 475 Euro auf 522 Euro angepasst. Vielleicht wird die aktuelle Kursentwicklung bei den deutschen Top 40 damit etwas greifbarer. Naja, und die andere Frage, mit der wir uns häufig konfrontiert fühlen, ist der Bitcoin. Ne?
Absolut.
Genau, neue Rekordstände, da steckt doch nichts hinter, höre ich häufig. Das ist doch eine richtige Blase. Naja, daran scheiden sich die Geister am Bitcoin.
Ich glaube, da gibt es nur Gegner oder Befürworter für so ein Mittelding. Gut, da gibt es welche, denen ist das egal, aber wenn man Gegner ist, dann bleibt man auch Gegner, dann sucht man das Haar in der Suppe. Aber ja, Michael Saylor,
ja, und wenn man diesen Michael Saylor, den CEO von MicroStrategy,
Gegner
dazu,
oder Befürworter,
dazu fragt, ich glaube, der wird die Frage gar nicht verstehen. Für ihn ist der Bitcoin die einzig richtige Antwort auf die Digitalisierung des Geldes. There is no second best, only Bitcoin, lautet seine absolute Überzeugung. Daher investiert MicroStrategy seit 2020 nahezu jeden Cent der Firmengelder in Bitcoins. Dabei ist oder besser war MicroStrategy eigentlich ein Unternehmen, welches Softwarelösungen für den Einzelhandel, Banken und Versicherungen, das Gesundheitswesen oder den öffentlichen Sektor anbietet. Mittlerweile betrachtet sich MicroStrategy aber als weltweit erstes Bitcoin-Entwicklungsunternehmen. Die KI-gestützten Unternehmensanalyse-Software sowie die Softwareentwicklungsfunktionen werden dabei genutzt, um Bitcoin-Anwendungen zu entwickeln. Als operatives Unternehmen ist MicroStrategy in der Lage, Cashflows und Erträge aus Aktien und Fremdfinanzierung zu verwenden, um Bitcoins anzusammeln, welches als Treasury Reserve Vermögen dient. Und das macht MicroStrategy wirklich eindrucksvoll. Aus einer aktuellen Pressemitteilung geht hervor, dass MicroStrategy jüngst wieder Bitcoins gekauft hat. 15.350 Bitcoins für insgesamt 1,5 Milliarden US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 100.386 US-Dollar. In den vergangenen Wochen soll MicroStrategy Bitcoins in Höhe von ca. 2 Milliarden US-Dollar erworben haben. Damit zählt MicroStrategy nun 439.000 Bitcoins im Gesamtwert von 36 Milliarden US-Dollar. Das ist schon Wahnsinn, ne?
Das ist mal eine Summe.
Das ist eine Summe. Ja, und das soll es noch nicht gewesen sein, denn der Plan ist, ja, so ein 21-21-Plan. Ich würde das mal ganz kurz ja, deuten. Es soll neues Kapital beschafft werden. Und MicroStrategy will 21 Milliarden US-Dollar Fremdkapital aufnehmen, ja, durch die Emission von Anleihen und 21 Milliarden US-Dollar durch Ausgabe neuer Aktien in die eigenen Kassen fließen lassen. Und das soll dann natürlich wieder in das digitale Gold investiert werden. Ende November hat beispielsweise eine Meldung die Runde gemacht, dass MicroStrategy eine unverzinste fünfjährige Wandelanleihe mit einem Emissionsvolumen von 3 Milliarden US-Dollar quasi aus den Händen gerissen wurde. Mhm. Und das soll erst der Anfang gewesen sein.
Ja.
Und Wandelanleihen, vielleicht genau. Kannst du da nochmal
ja, für einen Satz zu sagen. Die Personen, die jetzt damit vielleicht nichts anfangen können. Der Unterschied zu einer normalen Anleihe, also eine normale Anleihe bringt ja dem Investor quasi einen festen Zinssatz und bei Fälligkeit wird die Summe zurückgezahlt. Jetzt ist das hier natürlich leider so, dass es irgendwie keine Zinsen gibt, wie du gerade schon gesagt hast. Also die Frage, wieso wird das Ding dann überhaupt gekauft? Das steckt natürlich dann in dem Begriff Wandel schon ein bisschen drin. Also eine Wandelanleihe kann nämlich zum Laufzeitende in eine bereits heute festgelegte Anzahl an Aktien umgewandelt werden. Also entsprechend in dem Fall, wenn die Aktie stark steigt, dann lohnt es sich in 5 Jahren die Anleihe umzuwandeln in Aktien, da ich dann so meinen Ertrag mache. Gleichzeitig habe ich natürlich auch, falls es nicht der Fall ist, irgendwo eine Sicherheit im Hintergrund, dass das investierte Kapital also zu 100% zurückgezahlt wird, dann kriege ich zwar keine Zinsen, aber ich habe halt auch nicht komplett an der Aktie nach unten hin den Bewegung mitgemacht. Vorausgesetzt, Micron ist zahlungsfähig und kann die Anleihe dann auch zurückzahlen in 5 Jahren. Aber wenn der Bitcoin also in 5 Jahren steigt, steigt und dann auch entsprechend Micron, dann habe ich hier eigentlich ein ganz attraktives Renditepotenzial.
Okay, tauschen wir nochmal Micron gegen MicroStrategy.
Na ja, stimmt, sorry.
Aber der Hintergrund passt auf jeden Fall. Eddie, stellt sich ja die Frage, wer investiert denn eigentlich in so ein Unternehmen? Höchstwahrscheinlich sind es unter anderem Kapitalsammelstellen, die indirekt in den Bitcoin investieren möchten, weil die eigentlichen Anlagerichtlinien einen direkten Kauf dieser Kryptoassets vielleicht nicht zulassen.
Ganz interessant, als ein großer Käufer kommt auch hier aus Deutschland. Du hast gerade schon die Versicherungsbranche angesprochen. Es handelt sich zwar nicht um Münchner Rück, aber die Allianz ist einer der größten Kapitalgeber auch bei dieser Wandelanleihe. Also auch die nutzen dann diesen Umweg der Wandelanleihe, um indirekt in Bitcoin zu investieren.
Naja, und wenn man dieses Geschäftsmodell mal sieht und auch sieht, welche Volumen da reingehen, glaube ich, wird die Frage, warum es beim Bitcoin auch, warum sich da so ein hoher Rekordkurs abbildet, aus meiner Sicht zumindest zum Teil beantwortet. Bezogen auf den Aktienkurs von MicroStrategy hat sich diese Unternehmensstrategie bisher mehr als ausgezahlt. Im laufenden Jahr legte die Aktie um sagenhafte 547% zu. Die Aktie notiert aktuell bei 408 US-Dollar und MicroStrategy bringt damit eine Marktkapitalisierung von 75 Milliarden US-Dollar aufs Börsenparkett und hat damit ungefähr den doppelten Wert der eigenen Bitcoin-Bestände. Und am 23.12. wird das Unternehmen in den Nasdaq 100 aufgenommen. Und das ist meine Überleitung an dich, Lukas, denn du berichtest darüber, warum beim amerikanischen Technologieindex Nasdaq ebenfalls von neuen Rekorden gesprochen
Sehr
werden kann.
Sehr starke Überleitung.
Ja, gut, ne?
Ja, wirklich gut. ich habe es ja anfangs schon angekündigt. Und damit willkommen im Club, liebe Boardcom. Ich gehöre zwar nicht dazu, aber Boardcom jetzt schon. Und zwar im Club, der 1 Billion US-Dollar und Unternehmen. Und damit haben wir jetzt 8 an der Zahl, die dazugehören. Und ja, wie kommt es zu dieser Ehre, dass Broadcom jetzt auch dazugehört? Und ich würde hier sagen, gute Zahlen und noch besserer Ausblick sind dafür zumindest Treiber gewesen. Und Broadcom ist, wie soll es anders sein, für die Leute, die es nicht kennen, ein Technologiekonzern. Sie entwickeln Halbleiter und Software für überwiegend eher die größeren Unternehmen. Hardware ist hier, sind die Chips für Netzwerke, Smartphones, Server, Speicher und alles, was irgendwie kommuniziert. Und im Softwarebereich bietet Broadcom den Abnehmern IT-Infrastruktur an, Software für Cybersecurity und für Cloud-Lösungen an. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wenn man mal irgendwo im WLAN bei Streaming-Anbietern oder halt insgesamt irgendwo mal eine Cloud nutzt, dass Broadcom irgendwo im Hintergrund die Finger im Spiel hat. Und ja, gegründet wurde Broadcom im Jahre 1991. Entstanden ist das heutige Broadcom allerdings durch eine Übernahme von Avago Technologies in 2015. Und Avago hat Wurzeln in der Hewlett-Packard. Spreche ich das richtig aus?
Hewlett-Packard?
Yes. welches bis 1960 zurückgeht. Und ich glaube, bekannt ist das den meisten unter dem Kürzel HP. Genau. Darunter kenne ich es auch. Aber ja, was heißt jetzt guter Ausblick bei Broadcom? Und ja, nachdem am Donnerstag dann die Zahlen generell gemeldet wurden und ein deutliches Umsatzplus und ein deutliches Plus in der operativen Ergebnismarge verkündet wurde, war der Ausblick für die meisten dann auch nochmal ein Grund nachzukaufen. KI ist das Zauberwort der aktuellen Zeit und der aktuellen Stunde und ja, hier natürlich dann entsprechend auch. Besonders der Aufbau der Datenzentren soll Broadcom optimistisch klingen. Sie sind also dafür zuständig, dass hier die Anfrage an die Datenzentren, also wenn ich eine Anfrage stelle oder wer auch immer, dass diese dann schnell und reibungslos verlaufen soll. Okay. Und zusätzlich erweitert sich die Kundenanzahl von Broadcom um weitere 2. Klingt jetzt vielleicht erstmal wenig, aber wir erinnern uns zurück, es sind die größeren Unternehmen. Die 2 sollen auch Betreiber von Daten- und Serverzentren sein und auch Cloud-Anbieter damit gemeint sind. Von daher auch hier nochmal großes Potenzial auf mehr Wachstum. Kam auf jeden Fall verdammt gut an. Letzte Woche dann Donnerstag nachbörslich ja gemeldet und am Freitag gewann die Aktie 25%. Also eine zusätzliche Marktkapitalisierung von 206 Milliarden US-Dollar. Etwas weniger als SAP. Also SAP hat, meine ich, irgendwas mit 240, 260 Milliarden. Aber es kommt schon sehr nah dran. Und dementsprechend mit diesem Kurs plus dann in den 1-Billionen-Dollar-Club aufgenommen worden. Starker Ausblick, starke Zahlen gemeldet und ja, das führt dazu,
ja, gestern,
dass man aufgenommen wird.
Genau, gestern haben sie nochmal um 10% zugelegt und ich meine, dass sie damit sogar an den 2 Tagen die Marktkapitalisierung von SAP geknackt
ja,
haben.
Das ja, das kommt sehr gut hin. Gestern gab es auch nochmal, ich meine, irgendwo 11% drauf, nachdem genau, es ein bisschen runterging, aber insgesamt 2 sehr, sehr starke Tage, die die Broadcom-Aktie ja quasi den Fahnenmast vorbereitet hat.
Ja, genau.
Ja, soviel zu Broadcom. Dann kommen wir noch zum regionalen Teil.
Genau.
Bevor wir dann zum Ausblick kommen.
Genau, im regionalen Teil geht es um Immobilien, um gewerbliche Immobilien. Die IHK Nordwestfalen hat den aktuellen Mietpreisspiegel für gewerbliche Objekte im Münsterland vorgelegt. Kurz gesagt, die Kosten für Büros und Hallen steigen weiter. Es ist nicht erstaunlich, dass die höchsten Mieten für gewerbliche Objekte in Münsters Innenstadt und in Münster am Kreativkai aufgerufen werden. Bis zu 25 Euro je Quadratmeter müssen Unternehmen dort für gewerbliche Flächen kalkulieren. Im Schnitt liegt der Quadratmeterpreis in der Region bei 6 bis 10 Euro. Allerdings muss dabei differenziert werden. Die Preise für Büroimmobilien steigen aufgrund der großen Nachfrage und der erhöhten Anforderungen an Lage und Qualität. Auch ein Beweis dafür, dass Homeoffice den Arbeitsplatz auf Dauer nicht ersetzen wird, sondern nur ergänzt. Die Ladenmieten stagnieren allerdings vielerorts. Der nach wie vor wachsende Onlinehandel und die sich vielerorts an ändernden Rahmenbedingungen in den Innenstädten machen sich weiter bemerkbar. Leerstände gehören leider zum Stadtbild. Die Städte setzen daher mittlerweile weniger auf Handel, dafür mehr auf Gastronomie, Wohnen und ja, weitere Nutzungsarten wie Treffpunkte. Im Kreis Borken und Coesfeld sind die Ladenmietpreise mit einer Spanne von 8 bis 15,50 Euro je Quadratmeter konstant geblieben. Um durchschnittlich 30% nach oben ging es bei den Mieten für Hallen und Produktionsflächen. Auch hier gibt es deutliche Unterschiede in den einzelnen Regionen. Zahlen Mieter im Kreis Coesfeld im Schnitt 4,75 Euro pro Quadratmeter, sind es beispielsweise im Kreis Recklinghausen 7 Euro pro Quadratmeter. Insgesamt doch weiterhin ein ganz ordentliches Umfeld für die Unternehmen hier bei uns im Westmünsterland.
Ich dachte sogar immer, Lagerhallen werden in Kubik abgerechnet. Aber es gibt ja auch noch andere Hallen.
Ja, genau.
Ja. Ja, stark, danke.
Gerne,
André. Kommen wir zum Ausblick. Konjunkturzahlen. Heute um 10 Uhr kommt noch der IFO-Geschäftsklimaindex aus Deutschland. Der wird gemeldet. Morgen werden die Verbraucherpreise für November aus Europa-Final gemeldet. Außerdem kommt morgen dann noch, du hast es schon angekündigt, die Zinssetzung der US-Zentralbank FED. Und ich habe ja schon gesagt, 3% gehen davon aus, dass es gar keine Änderung gibt. Und 97% bleiben bei der Zinssenkung von, du hast es schon angekündigt, glaube ich, gesagt zu haben, 25 Basispunkte. Naja. Zumindest haben wir vorher darüber gesprochen.
Ja, genau.
Die 25 sind mit 97%iger Wahrscheinlichkeit morgen dann verkündet. Und Freitag um 16 Uhr Verbrauchervertrauen der Uni Michigan wird noch gemeldet. Und dann fand ich noch ganz interessant, am Donnerstag, jetzt springe ich von Freitag wieder auf Donnerstag, aber am Donnerstag wird noch veröffentlicht, wie viele Kfz-Neuzulassungen im November stattgefunden haben. Vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Indikator für die Automobilbranche. Gerade auch die Frage, zu welchem Autos geht der Trend? Wie sehen die regionalen Unterschiede aus? Wie viel wird allgemein nachgefragt? Also wichtige Punkte für unsere Autounternehmen.
Ja.
Wollt ihr sagen?
Ja, also wenn man es am Börsenkurs davon abhängig macht, dann dürften, glaube ich, im Moment nur Teslas angemeldet werden.
Tesla, BYD, ja. Die Chinesen, ja. Und alle, die nicht aus Deutschland kommen.
Genau.
Leider, ja. Ja, kommen wir zu den Aktien. Diese Woche bei den Aktien am Mittwoch, also am Morgen, ist dann der Birkenstock dran. Am Donnerstag haben wir insgesamt 4 Unternehmen, die ich mal rausgesucht habe. Es werden sicherlich links und rechts noch ein paar weitere geben. Aber am Donnerstag meldet Douglas Zahlen, Nike meldet Zahlen, Accenture und FedEx. Und am Freitag ist dann Carnival dran. Zu denen gehören unter anderem ja die Schiffe, AIDA Cruises und die Baumarktkette Hornbach. Wir haben gerade überlegt, wie ist denn nochmal der Slogan von Hornbach? Nicht irgendwas mit Euronix, sondern...
Schön, wenn er selber macht.
Ja, das ist Tom. Ja. Ja, also falls es einer weiß, gerne hin. Ja. Ansonsten war es das auch, was die Aktien angeht. Und ja, wir lassen sie dann in Ruhe mit den ganzen Infos und wünschen, da wir uns vorher nicht mehr hören, auf jeden Fall ganz, ganz tolle und schöne, besinnliche Feiertage, schöne Weihnachten. Nächste Woche kommt dann noch ein Podcast von, nicht von uns. Ich weiß gerade nicht, wer dran ist. Aber ja, Sie kennen das Spiel. Gerne Feedback unter podcast@vrprivatebanking.de. Von meiner Seite schönen Dank fürs Zuhören.
Von mir natürlich auch. Frohe Weihnachtsfeiertage. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Ciao.
Tschüss.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.